Ein kleiner Hinweis in der heutigen Folge. Von apropos geht es um das Thema Magersucht. Wenn euch das belastet, dann hört doch die Folge vielleicht lieber mit einer anderen Person zusammen. Heute bei apropos 12 Jahre mit Magersucht.
Ich glaube, viele Leute haben nicht das Wissen, wie fest das so eine Sucht kann, dich einnehmen kann. Ich vergleiche es manchmal fast ein bisschen mit jemandem, wo Alkoholabhängigkeit hat oder sogar mit Drogen arbeitet. Du bist süchtig nach etwas, wo du dir hast können erlernen oder zufügen. Zufügen im Sinne von, wenn du isst, viel isst und halt aus schlechtem Gewissen dann erbrichst. Und das andere ist halt wirklich, wenn du eine Sucht entwickelst nach einer Leere in dir drin, nach einem Hungern, wo dir das Gefühl gibt, etwas zu erreichen oder etwas zu haben, was dich erfüllt.
Als Jugendliche hat Flavia Meier eine Essstörung entwickelt und mehr abgenommen. An einem Punkt hat sie nur noch 24 Kilo gewogen. Heute ist Flavia Meier auf dem Weg zur Besserung, aber noch immer ist es für sie ein Kampf, was für andere ganz normal ist. Nämlich ein gesundes Körpergewicht zu bekommen und zu behalten und die Angst vor dem Zunehmen zu verlieren. Ihre Geschichte zeigt, Menschen mit Anorexie, umgangssprachlich Magersucht, sind vielen Vorurteilen ausgesetzt. Und die richtige Behandlung zu finden, das ist nicht immer einfach. In der heutigen Folge vom Podcast «Apropos» erzählt Flavia Meier ihre Geschichte. Und sie getroffen hat Aniel Peterhans. Sie ist Redaktorin beim Recherchedesk von Toy Media und jetzt bei mir im Studio. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Aniel.
Hoi Mirja.
Aniel, es gibt so einen Satz, den hat Flavia Meier in den letzten Jahren immer und immer wieder gehört.
Ja, du musst einfach ein bisschen mehr essen. Dann nimmst du schon zu.
Der Satz, Aniel, der ist für Flavia Meier schwer, um damit umzugehen. Warum?
Ich glaube, es ist nicht nur der Satz. Also ist doch mal wieder sicher einer davon, aber zum Beispiel auch «Du musst nur wählen». Das hat sie auch sehr oft gehört. Und ich habe das auch mit einer Psychologin angeschaut. Das ist ein Satz, der eben nicht stimmt. Also nicht nur der Wille zählt. Magersucht ist wie 1000 Kämpfe am Tag zu kämpfen. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Das ist unglaublich schwer. Und manchmal kann man den Wille wie nicht mehr hervorrufen. Das ist der Teufelskreis, wo man drin steckt. Umso mehr, dass man abnimmt, umso weniger kann man denken, umso weniger funktioniert das Gehirn, umso weniger kann man den eigenen Wille spüren.
Der Wille ist nie das Problem. Es ist das Können, den Wille aufzubringen. Und das kennen viele Leute nicht. Sie wissen nicht, was Essen mit deinem Kopf und deinen Gefühlen anstellen kann.
Du hast jetzt Flavia Meier vor kurzem getroffen. Wir hören sie darum auch immer wieder in diesem Podcast. Du hast mit ihr über ihre Krankheit geredet. Was ist dir für eine Frau begegnet?
Flavia ist 26. Sie ist mir begegnet als total offene, ehrliche, lebensfrohe junge Frau. Sie ist sehr reflektiert. Also man merkt, dass sie schon einiges durchgemacht hat in ihrem Leben. Sie ist nicht judgy. Das habe ich total schön gefunden. Also sie tut nicht verurteilen. Sie will hinter die Fassade von jedem Mensch blicken, auch von mir. ich glaube, das ist so ein bisschen, weil das bei ihr halt auch darauf ankommt, dass man eben nicht nur sie aufgrund von ihrem Äußeren beurteilt, sondern auch aufgrund von ihren Handlungen und von ihrem Inneren. Also sie ist eine unglaublich starke Persönlichkeit. Ich nehme aber an, sie würde sich ein bisschen anders beschreiben.
Ich bin jemand, der extrem aufgeschlossen ist. Ich bin überhaupt nicht introvertiert. Ich bin jemand, der auf die Leute zugeht. Ich bin die, die als kleines Kind zu der Kasse geht und sagt, können wir bitte zahlen im Restaurant. Sehr oft wird der Ausdruck «Sonnenschein» erwähnt in meinem Umfeld. Sowohl von Leuten, die ich neu kennenlerne, wie aber auch von Leuten, die mich von früher kennen. Mein Vater war immer der Meinung, wenn es jemanden gibt, der immer strahlt in unserer Familie, dann bist es du. Ich glaube, ich habe den Punkt in meinem Leben jetzt sehr lang eher ein bisschen in den Hintergrund gestellt, von glücklich, fröhlich, zufrieden sein. Ich würde jetzt aber sagen, wirklich seit einer schon, ja, was sage ich, etwa seit einem Dreivierteljahr habe ich das Gefühl, ich bin mehr wieder zu mir geworden. Zu mir als Flavia Meier.
So hat sie sich selber beschrieben im Gespräch mit dir. An Flavia Meier, ihre Geschichte, lässt sich ja auch zeigen, wie eine Magersucht entstehen kann. Was war bei ihr sozusagen der Ursprung, der Auslöser für die Krankheit?
Sie hat mir erzählt, dass sie 11 war, wo sie zum ersten Mal so den Boden unter den Füßen verloren hat. Und zwar ist sie mit ihrer Familie umgezogen, zwar im gleichen Dorf. Sie hat die gleichen Schulkollegen gehabt, ihre Freunde behalten, aber sie hat sich einfach nicht mehr daheim gefühlt. Und Flavia hat dann etwas gemacht, wo ich eigentlich behaupte, dass wir das alle kennen. Sie ist von der Schule heimgekommen, hat sich vor den Fernseher gesetzt und hat angefangen zu essen. Also ich weiß nicht, was dich betrifft, aber ich habe das als Jugendliche auch gemacht. Mhm. Sie hat es einfach in dem Sinn gemacht, dass sie unglaublich viel gegessen hat, bis sie schlecht geworden ist. Und das, weil sie ihre negativen Gefühle hat kompensieren wollte, wie sie jetzt heute versteht. Dazumal hat sie das natürlich noch nicht gecheckt.
Ich meine, bevor ich 14, 15 war, ich habe nicht gewusst, was Kalorien sind, ich habe nicht gewusst, was ein Bewegungsdrang ist. Ich habe gewusst, es gibt Essstörungen, aber mehr wie nicht. Zuerst war es wie ein Befriedigen von Einsamkeit mit viel Essen und ungesund Essen und über längere Zeiträume einfach mit mir und dem Essen zusammen sein, was aber auch nie Früchte oder Gemüse waren, sondern wirklich das ungesunde, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Fastfood. Und du so eine Befriedigung für dich selber findest, wo du einfach merkst, hey, meine Welt ist gerade gut, es passiert mir nichts, niemand konfrontiert mich mit irgendetwas anderem.
Also sie hat sich allein gefühlt, ihre Schwester ist noch nicht von der Schule heimgekommen, ihre Mutter ist am Arbeiten gewesen. Und das Essen sei dann in dem Sinn wie eine warme Umarmung für sie gewesen. Und sie ist dann wie in einen Wahn reingekommen. Einfach monoton essen, Fernsehen schauen.
Du hast gesagt, eben als Jugendliche gibt es ja viele so Phasen, wo man eben vielleicht auch nicht so auf das gesündeste Essen achtet. Dazu kommen ja verschiedene andere Aspekte, die in diesem Alter eine Rolle spielen.
Genau, und zwar war sie frühpubertär, kann man sagen. Also sie hat ihre erste Mens bekommen und mit dem macht der Körper natürlich eine hormonelle Umstellung durch. Wir kennen das. Man nimmt zu, man bekommt Rundungen. Wenn man Akne hat, bekommt man Pickel. Und dann etwas später entdeckt man plötzlich irgendwie an den Beinen Dehnungsstreifen, Zellulite. Der Körper verändert sich wahnsinnig und sie hat sich ab dann sehr, sehr, sehr unwohl in ihrem Körper gefühlt. Flavia hat sich immer mehr verglichen mit Kolleginnen in der Schule, vor allem auch mit ihrer Schwester, wo sie eigentlich bis heute eine mega tolle Beziehung hat. Sie liebt sie mega, hat sie mir total schön beschrieben im Gespräch. Und sie hat sie auch beschrieben, so ein bisschen bewundernd, als intelligent, hübsch, sportlich, toller Körper. Und alle haben immer gedacht, wow.
Also wir sind als Familie zu vierten im Sommer, ich glaube, es waren zwei Wochen gewesen, insgesamt weg. Wir sind zuerst auf Berlin und nachher noch weiter auf Holland. Und in Holland wäre eigentlich so ein bisschen Strandferien, denke ich, so wie man das Wetter kennt. Da oben ist nicht immer so prickelnd. Und an einem Tag, wo meine Eltern mal sind gelaufen, sind meine Schwester und ich an den Strand, weil es wirklich mal ein bisschen wärmer war. Und meine Schwester ist eine unglaublich schöne, sportliche und hat auch sehr ausstrahlkräftige Frau gewesen. Oder ist sie immer noch? Ja, wir sind dann an den Strand und ich bin immer schon eifersüchtig auf sie gewesen. Also es ist für mich immer so die perfekte Person gewesen. Und ich wollte immer sein wie sie, aber erst an dem Tag ist mir dann bewusst geworden, wie sehr ich darunter leide. Wir sind dann am Strand gewesen, beide zuerst nur kurze Hosen an. Sie hat dann das Bikini angezogen und ist ins Wasser gelaufen. Und ich habe mich so fokussiert auf das, was in diesem Moment war. Ich habe ihren perfekten Körper gesehen. Ich habe Blicke gesehen, die auf sie gerichtet waren. Und in diesem Moment habe ich mir wie bewusst gemacht, wenn ich mehr in dieser Welt ankommen, also das war alles in meinem Kopf natürlich, dann muss ich ab sofort anfangen an meinem Körper zu arbeiten. Ich muss abnehmen, weil meine Schwester ist für mich einfach das Körperliche perfekt gewesen. Ja, und ich habe dazu mal wie auch meine Shorts nicht ausgezogen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht ins Wasser, ich schaffe das nicht. Wir sind dann nachher wieder zurück im Bungalow und meine Schwester und ich hatten so unsere Go-Tos, wenn wir Hunger hatten. Wir sind dann im Garten rausgesessen, haben unser Schokomüsli mit Ananas und ein Joghurt oder Milch gemacht. Und wir haben beide nach der ersten Schüssel noch Hunger gehabt. Sie ist sich dann nochmal einige geholt und ich habe dort wirklich gesagt, und jetzt hörst du auf. Jetzt musst du aufhören. Du musst jetzt anfangen, dein Essen zu reduzieren, damit du dich körperlich kannst verändern.
Es gibt also den Tag in diesem Strandurlaub, der ziemlich viel auslöst im Leben von Flavia Meier. Was passiert nachher?
Flavia denkt einfach, jetzt muss ich etwas ändern. Und zwar hat sie etwas geändert, indem sie einfach aufgehört hat zu essen. Und das so radikal, dass sie innerhalb von 3 Monaten über 10 Kilogramm verloren hat. Und sie hat ein Anfangsgewicht von 58. Nur zum Sagen, das ist nicht viel bei ihrer Körpergröße. Und sie ist aber von 58 auf 48 gegangen. Und ihre Mutter hat eigentlich relativ früh gemerkt, etwas stimmt nicht. Sie hat sie zum Hausarzt gebracht und der hat aber abgewunken und gesagt, hey, alles okay, tu jetzt einfach wieder mehr essen. Das ist eben genau der Spruch. Und Flavia hat mir erklärt, wieso hat sie in dem Moment auf ihren Hausarzt hören sollen, weil sie hat ja mega viele Komplimente bekommen. Alle haben gesagt, hey, mega toll, hast abgenommen.
Also man kann es nicht leugnen, dass man schnell mal Komplimente bekommt, wenn der Körper sich definiert, wenn man vielleicht nicht mehr ganz so viel ums Fudium hat oder nicht mehr ganz so einen Bauch hat. Wenn auf einmal alles ein bisschen filigraner wird. Es sind viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, du siehst gut aus. Unter anderem habe ich dann halt noch die Haare verändert und dann bin ich auf einmal blond und ja, dann kommen Zusprüche.
Und es ist dann so weit gegangen, dass sie immer mehr abgenommen hat, quasi eine Sucht entwickelt hat. Und irgendwann ist es ihr nicht einmal mehr ums Abnehmen gegangen, sondern einfach darum, Kontrolle zu haben über die Waage. Also die Waage einfach total zu beherrschen und dass die Nummer auf dieser Waage einfach immer kleiner wird.
Und man kann sagen, sie geraten dann in eine Art einen Teufelskreis, oder?
Sie ist total in den Teufelskreis geraten. Also ihre Gedanken haben sich dann nur noch ums Essen gedreht, ums Abnehmen gedreht.
Irgendwann sind dann eben auch die sorgvollen Kommentare von meinem näheren Umfeld, die dann gesagt haben, hey, jetzt ist aber schon ein bisschen schnell gegangen und so. Und auch das hat nach einem extremen Ansporn gegeben. Weil du gemerkt hast, sie sorgen sich um dich, sie beobachten dich, sie schauen dich an, sie sind da für dich. Und das ist ja auch ein Faktor, wo mir gefällt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig, es sagen immer alle Aufmerksamkeit, aber ich glaube, es war nicht Aufmerksamkeit, es war, glaube ich, zu wenig Nähe, zu wenig gesehen. Und wenn du halt so radikal etwas veränderst, dann hast du dich automatisch. Ich glaube, wirklich gemerkt, dass die Sucht sich in mich einversetzt hat, war dann tatsächlich erst, als ich im Spital das erste Mal gemerkt habe, dass ich nicht will, dass mir jemand hilft.
Als Flavia ungefähr 40 Kilogramm gewogen hat, ist sie zum ersten Mal ins Spital gekommen mit miserablen Werten. Also, sie musste gerade bleiben, sie musste mit einer Sonde ernährt werden. Und das ist natürlich ein mega unschönes Gefühl. Und man kann sagen, ab dort ist sie eigentlich aus dem Teufelskreis einfach nicht mehr rausgekommen. Sie war in zig verschiedenen Kliniken, zig verschiedene Therapieangebote ausprobiert, in der Frauenklinik in Bern, im Universitätsspital Zürich. Sie ist dann wieder heim, wieder in eine Klinik, wieder ins Spital. Sie ist nicht mehr daraus rausgekommen.
Es ist dann eigentlich egal, wer dir gegenübersteht. Es hätte vermutlich ein Arzt von Amerika mit weiss nicht was für Diplom können sein. Er wäre für mich das grösste No-Go gewesen in meinem Leben. Einfach weil für mich klar war, jeder, der mir diesen Anteil, der Schutzpatron, den ich in dem Moment in dieser Störung gefunden habe, wollte wegnehmen oder mir irgendwie Wege wollte zeigen oder sogar erzwingen, die zu verlassen, die Bubble, ist für mich einfach automatisch ein Todesfeind gewesen. Weil ich gewusst habe, wenn das mir weggenommen wird, dann verliere ich. Dann verliere ich sie, dann verliere ich meinen einzigen Schutz. Und durch das hat einfach niemand wollen. Wir sind im gut gemeinten oder schlecht gemeinten oder was auch immer Rahmen, helfen.
Aniel, es gibt eine Zahl in der Geschichte von Flavia Meier, die eine grosse Rolle spielt, nämlich 24. Mhm. Für was steht sie?
24 steht für den absoluten Tiefpunkt.
Ich bin aus einer Klinik, die mir nachher wahnsinnig geholfen hat, wie Sölzli, rausgeflogen, weil ich die Regeln nicht einhalten von der Gewichtszunahme und weil ich einfach nicht mitgemacht habe. Ich bin nachher zu einer Kollegin auf Solothurn mit schon sehr tiefem Gewicht. Und sie hat dann irgendwann in der Nacht gesagt, Flavia, wir gehen jetzt auf den Notfall. Ich kann das so nicht tragen, wenn ich nicht aufstehe und du mir nebenan verstirbst. Ich kann das nicht. Dann sind wir zu Solothurn auf den Notfall. Der Arzt hat mich durchgecheckt und hat gesagt, Puls, Blutdruck ist gut, kannst wieder heim. Ja, das war für mich auch so ein Moment gewesen, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, habe ich nur so gedacht, wie kann man? Aber eben durch das, dass diese Faktoren okay gewesen sind im Rahmen von meinem Gewicht, sage ich jetzt einmal. Hat er gefunden, kannst du wieder heim. Und meine Kollegin hat dann gesagt, wenn sie sie jetzt nicht aufnehmen, dann bleiben wir einfach da sitzen. Wir bleiben so lange, bis sie sagen, sie nehmen sie auf.
Sie ist von 58, wie anfangs erwähnt, auf 24 Kilogramm gefallen. Das war ihr Körpergewicht, wo mir immer noch Hühnerhaut macht. Ich meine, 24 Kilogramm, das ist wirklich nur noch Haut und Knochen. Das war lebensgefährlich. Und an diesem Punkt hat sie, wie sie mir sagt, auch keine Lust mehr aufs Leben. Sie hat gesagt, sie war total hoffnungslos. Sie konnte nicht mehr denken.
Ich hatte ein sehr gutes Pokerface. Ich konnte sehr gut schauspielen, weil sie mich sehr lange gewähren haben. Also sie haben wirklich nicht schnell eingegriffen, weil ich auch immer gesagt, ich habe gegessen und mir geht es gut und so. Und ich war schon in enger Kontrolle gewesen, aber irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch einfach gedacht, vielleicht checkt sie es irgendwann selber. Und dann ist das Gewicht immer tiefer, aber ich habe angefangen aufzutrinken vor der Waage, damit ich schwerer bin. Aber Wert kann man halt rein mit Wasser auf der Waage nicht ausbessern. Ja, und dann haben sie, ich habe mein Gewicht wie nie gewusst, ich weiß es auch jetzt nicht, weil ich einfach finde, ich will mich nicht über eine Zahl definieren, das habe ich jahrelang gemacht. Und irgendwann ist dann der Chefarzt, glaube ich, in Kontakt getreten mit meinen Eltern und hat gesagt, sie müssen jetzt vorbeikommen, wir müssen darüber reden, was mit ihrer Tochter passiert. Weil ich einfach für mich nur noch eine Lösung wollte. Und ich glaube, die einzige Erlösung war für mich, nichts zu essen, von mich hin vegetieren.
Und das heisst sterben?
So gesehen, ja. Ich kann nie wollen sterben. Ich kann einfach wollen, dass es in mir aufhört, wehtun. Und mit jedem Biss, den ich zu mir genommen habe, habe ich das Gefühl, ich muss 1000 Tode sterben. Ja, und weil ich halt nicht essen konnte, gab es die Option, mich nochmal über einen Zugang am rechten Oberarm zu ernähren, respektive auch alles andere zuzufügen. Meine Eltern sind dann tatsächlich eine Nacht heim und haben gesagt, wir müssen uns das überlegen, ob wir unsere Tochter nach so vielen Jahren wirklich am Leben halten wollen, weil sie gesehen haben, dass ich gelitten habe.
Und ihre Eltern mussten an diesem Punkt entscheiden, ob sie sie zwangsernähren. Sie mussten entscheiden, wie sie sie schon mehrmals zwangsernährt haben. Und mit 24 Kilo haben sie auch schon angefangen, ihre Organe aufzugeben. Und in dem Moment war Flavia wahnsinnig hässlich auf ihre Eltern, weil sie einfach gesagt hat, hey, irgendwie hat sie schreien, seht ihr nicht, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich mag nicht mehr kämpfen, erlöse mich von dieser Qual. Und ja, Gott sei Dank haben sie Flavia nicht aufgegeben.
Sie haben dann für mein Leben entschieden. Und ich bin dann am gleichen Tag noch operativ, ist mir der Zugang geleitet worden. Ich bin vorher noch im Bett gesessen und habe gesagt, gebt mir einfach nur eine Magensonde, das langt. Völlig naiv. Nicht zu realisieren, dass alle Organe schon versagen und ich das Gefühl habe, mit einer Magensonde über die Nase, das klappt dann schon. Ja.
Aniel, wie reagiert denn Flavia Meier ihr Umfeld auf die Krankheit?
Das ist, glaube ich, das, was mich und auch sie am meisten bewegt hat. Sie hat ihrer Familie natürlich mit dem unglaublich viel Leid angetan. Sie hat erzählt von ihrer Schwester, die ihr einmal auch gesagt hat, hey, eigentlich wärst du für mich lieber tot, als so, wie du jetzt bist.
Also, gerade mein grösstes Vorbild, meine Schwester, hat sich über all die Jahre, wo es wirklich nur noch um mich gegangen ist, wo es nur noch um Leben und Tod gegangen ist, dort ein Spital, da eine Klinik, meine Eltern dort müssen rennen, da müssen schauen. Sie hat natürlich darunter gelitten. Sie war gerade in der Abschlussprüfung für ihr Studium als Sozialarbeiterin gewesen. Sie hat absolut keine Konzentration können aufbringen, hat mit Migräne angefangen, alles. Und ich habe wie mitbekommen, dass für sie eigentlich ihre Schwester gar nicht mehr wirklich vorhanden war und sie, glaube ich, auch öfters geäussert hat, hey, ich habe wie keine Schwester mehr. Du bist nicht mehr meine Schwester und ich will auch nicht eine Essstörung als Schwester. Sie hat sich sehr radikal dann abgewendet. Sie ist mich auch nie im Spital besucht oder sonst. Und ich bin ihr bis heute überhaupt nicht böse, in dem Moment, wo ich sie gebraucht hätte. Eigentlich gebraucht hätte, muss ich sagen, bin ich hässig gewesen. Ich bin extrem enttäuscht gewesen, aber jetzt so rückblickend verstehe ich sie. Absolut.
Eine Familie, das hat mir auch eine Psychologin erzählt, macht das total kaputt. Das ist total überfordernd, weil eine Familie muss wie realisieren, hey, wir können unserem eigenen Kind nicht mehr helfen.
Meine Mutter war die, die sehr schnell reagiert hat, weil sie selber aus dem Gesundheitsbereich kommt und gemerkt hat, hey, meine Tochter spinnt. Das geht so nicht. Und mein Vater hat es lange von sich weggeschoben und hat es lange nicht wollen gesehen und hat bagatellisiert, dass ich, der Sonnenschein, eine Essstörung könnte bekommen. Meine Eltern hatten auch sehr schwierige Zeit an sich gehabt. Es war oft auch zwischen ihnen nicht mehr gut gewesen, weil sie zwei komplett unterschiedliche Ansichten hatten, wie sie mir helfen sollten. Ich habe mir oft auch Sorgen gemacht, in dem Moment, wo ich wieder ein bisschen mehr bei meiner Familie sein konnte, rein emotional. Ja, holt es auch lange, dass meine Familie absolut stabil geblieben ist und sie bei mir ist und wir zusammenheben. Aber ich habe schon ein Zeit lang das Gefühl gehabt, wir bestehen nur noch, weil ich krank bin. Es gibt unsere Familienkonstrukt so nur noch, weil ich lebensgefährlich bedroht bin.
Flavia ist also in diesem Zustand, an diesem Tiefpunkt. Welche Behandlung erfahrt sie?
Das ist ein totales Dilemma, weil gerade bei der Flavia war es häufig so, dass sie eigentlich einen zu hohen BMI hat, um im Spital zu bleiben, also um zwangsernährt zu werden, weil sie somatisch eigentlich gesund genug war, um gehen zu können. Und wir kennen es, irgendwann muss das Bett wieder geräumt werden im Spital. Sie hat aber einen zu tiefen BMI für einen Eintritt in eine Klinik. Die haben verschiedene Eintritts-BMIs. Und dann hat sie eigentlich einfach müssen heim. Also sie hat mir erzählt, dass sie mehrmals eigentlich einfach auf die Straße gestellt worden ist. Und ihre Eltern daheim natürlich total überfordert, haben sie nicht zum Essen gebracht und haben dann gesagt, hey, jetzt kannst du irgendwann nicht mehr heim. Wir schaffen das nicht. Und das ist das Dilemma, wo man drin steckt, weil einerseits braucht es Zeit, um herauszufinden, was hinter der Essstörung steht. Und andererseits muss man den Frauen auch signalisieren, hey, man muss zunehmen, du musst zunehmen. Und am Anfang jeder Behandlung muss einfach das Zunehmen an erster Stelle stehen, weil sonst kann das Gehirn nicht funktionieren. Und das ist eine mega Gratwanderung, die bei jedem ein bisschen anders ist. Und Flavia hat mir auch noch gesagt, das finde ich mega wichtig zu erwähnen, sie ist irgendwann wie ein Komplex aus allen Essstörungen zusammen gewesen, weil sie häufig in diesen Kliniken mit anderen Patientinnen gewesen ist, die auch krank gewesen sind. Und sie hat dann krankhafte Verhaltenszüge abgeschaut von anderen, zum Beispiel, dass man die Lindor-Kugeln kann im BH verstecken, dass man das Essen mega muss zerkleinern, zum Beispiel auch Erbsen. Und hat dann irgendwann auch gemerkt in der Klinik, okay, ich will da nur noch kränker, weil ich die anderen so fest nachahme. Und dann muss man eine Therapie abbrechen, dann bringt es eben nichts mehr.
Man versucht also gleichzeitig eine Therapie und auf der anderen Seite eben muss man auch eingreifen, wenn jemand nur noch so wenig wiegt. Wie sieht denn so eine übliche Behandlung aus, wenn jemand magersüchtig ist?
Also es gibt, wie ich gesagt habe, Aufnahmekriterien, also so ein Mindest-BMI. Bei der Klinik Weisshölzli im Kanton Bern ist es zum Beispiel 12, ein Mindest-BMI. Das ist sehr gering, also ab 18,5 ist man unterernährt. Und gleichzeitig gibt es bei vielen, wo es nicht gerade funktioniert, wie Therapieverträge. Also man macht irgendwie zusammen ab, hey, innerhalb von einem Monat musst du 1 Kilo zunehmen und sonst kannst du nicht bleiben. Das klingt eigentlich sehr hart, aber es ist absolut notwendig.
Aber eben, das ist recht drastisch eigentlich.
Das ist mega drastisch. Ich bin wirklich zuerst auch mega erstaunt gewesen. Wow, es kann ja nicht sein, dass man dann jemanden, der irgendwie ein BMI von 13 hat, dann einfach auf die Straße stellt. Aber die Psychologin Lara Studer hat mir erklärt, dass man eben nicht einer Frau zuschauen kann, wie sie stehen bleibt oder weiterhin abnimmt, ihre BMI sich weiterhin reduziert, weil man so eigentlich implizit der Frau zu verstehen gibt, es ist okay, dass du so ein tiefes Gewicht hast. Und darum braucht es Druck und Regeln. Und teilweise ist halt leider die Anorexie so stark ausgeprägt, dass eigentlich kaum eine Veränderungsmotivation da ist. Das war bei der Flavia sehr lange so gewesen. Und dann macht es einfach keinen Sinn mehr, in einem therapeutischen Setting zu bleiben.
Flavia Meier ist ja kein Einzelfall. Ab wann redet man eigentlich von einer Magersucht und wie viele Menschen erkranken in der Schweiz an dem?
Es gibt eine Studie von 2012 vom Universitätsspital Zürich, also die ist schon über 10 Jahre alt. Und die hat das mal erhoben und dort ist herausgekommen, dass über 5% der Frauen eine ausprägte Essstörung entwickelt. Und dazu gehört Anorexie, also das, wo Flavia darunter leidet, Bulimie, das ist eine Essbrechsucht, oder das sogenannte Binge-Eating, das sind so Essanfälle, die man hat. Das ist sehr viel und die Tendenz ist steigend, haben mir Expertinnen und Experten gesagt. Und was auch noch zu erwähnen ist, dass wir über dem europäischen Schnitt liegen. Und Anorexie ist davon die tödlichste Essstörung, also ungefähr 10% sterben an der Krankheit.
Was weiss man denn über die Betroffenen? Du hast gesagt, es sind vor allem viele Frauen.
Es sind vor allem viele Frauen, junge Frauen. Man weiss, dass man tendenziell eigentlich so im Alter wie Flavia erkrankt ist, also 15 viel erkrankt. Das ist relativ typisch. Es sagen häufig Frauen mit einem geringen Selbstwertgefühl, mit einem hohen Perfektionismus. Auch das passt sehr gut auf Flavia. Sie haben einen hohen Leistungsanspruch an sich selber, ein hohes Kontrollbedürfnis und wissen häufig nicht, wie mit ihren Gefühlen umgehen, also eine geringe Konfliktfähigkeit. Aber es gibt natürlich ganz verschiedene Erkrankungen und Ausprägungen. Was es da noch zu sagen gibt, also es erkranken durchaus auch Männer, das darf man nicht bagatellisieren, es ist aber in einem geringeren Umfang als Frauen.
Du hast jetzt schon ein paar Aspekte genannt, die vielleicht jemand auch ein bisschen dafür disponieren, so eine Krankheit zu entwickeln. Hast du noch mehr darüber erfahren, warum junge Frauen oder eben zum Teil auch Männer diese Essstörung entwickeln?
Ja, das ist nämlich eine Frage, die mich persönlich mega, mega interessiert hat, weil du kennst es vielleicht auch, Mirja. Wir haben, glaube ich, alle Frauen in unserem Umfeld, die mit dem Gewicht kämpfen oder viel über das Gewicht nachdenken. Das gehört irgendwie leider dazu. Darum habe ich mit Laura Studer geredet. Sie ist leitende Psychologin in der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen und Essstörungen Weisshölzli im Kanton Bern. Dort war Flavia über 5-mal, muss man sagen. Sie hat mehrmals abgebrochen. Mhm. Sie hat mir gesagt, wieso jemand eine Essstörung entwickelt, hat immer mehrere Gründe. Das ist wie eigentlich bei einer Traumaerkrankung, es gibt nicht einen Auslöser zum Beispiel für ein Trauma. Und das ist auch bei einer Essstörung genau gleich. Sie hat erwähnt, dass sicher das Frauenbild in der heutigen Gesellschaft eine grosse Rolle spielt. Wir haben immer noch ein Frauenbild, auch wenn man dagegen ankämpft, glaubt, wo sehr aufs Äußere basiert. Das merkt man zum Beispiel, wie wir Komplimente machen. Wir machen Komplimente für die Frisur, für die Kleidung, für die Figur. Wow, du hast abgenommen. Also wäre das etwas Gutes. Das machen wir teilweise schon bei unseren Kindern. Ich glaube, da können sich alle ein bisschen an der Nase nehmen, dass wir einem jungen Mädchen ein anderes Kompliment machen als einem jungen Bub. So, à la, du hast ein schönes Röckchen an. Was auch eine grosse Rolle spielt, ist natürlich die sozialen Medien, die Werbung, wo wir immer noch überwiegend schlanke Frauen antreffen, auch wenn es die ganze Body-Positivity-Bewegung gibt. Wir kommen das Leben nicht rundherum. In unseren Köpfen ist immer noch jemand, der erfolgreich ist, ist schlank. Was Laura Studer auch erwähnt hat, ist, dass die Gene eine Rolle spielen und auch die Familie. Bei der Familie, ohne jetzt da einen zu grossen Vorwurf zu machen, Kinder lernen ihren Umgang mit Gefühlen von ihren Eltern. Also sie schauen ab, es sind die Personen, wo man vieles übernimmt, vieles Gutes und vieles Schlechtes. Und wenn die Eltern selber belastet sind, wenn sie vielleicht selber Depressionen haben oder selber mit Gefühlen nicht so gut umgehen können, zum Beispiel harmoniebedürftig sind oder Gegenrede nicht so akzeptieren, dann lernt das Kind eigentlich, okay, Gefühle auszudrücken, das lohnt sich nicht. Und mit der Kontrolle über das eigene Essverhalten kann man eigentlich den Eltern sozusagen trotzen oder Halt und Orientierung finden. Und das Schlimme ist eigentlich, man findet es. Also es ist so, man kann Halt finden in seinem eigenen Essverhalten. Die Laura Studer betont aber, dass in 99,9% der Fälle die Eltern ihr das absolut Beste geben. Und es lohnt sich überhaupt nicht, jetzt zu denken, wow, was wäre wenn, was hätte ich machen müssen, wo mein Kind 15 war, um das irgendwie zu verhindern. Es gibt einfach Lebensumstände, die für eine Familie verständlicherweise überfordernd sein können. Und eben, wie ich schon gesagt habe, das Absurde ist, dass man mit dem Essen kann man die negativen Gefühle unterdrücken. Auch die positiven, aber der Wunsch ist, die negativen Gefühle zu unterdrücken und das funktioniert.
Die Flavia Meier, die du getroffen hast, hat sich ja selber auch sehr stark mit ihrer eigenen Erkrankung auseinandergesetzt. Wie erklärt sie sich selber, dass gerade sie eine Magersucht entwickelt hat?
Das war von der Flavia sehr, sehr spannend zu hören. Sie hat gesagt, die Essstörung war ihre Beschützerin, aber am besten, man lässt sie das selber erklären.
Ich glaube, viele Leute haben nicht das Wissen, wie fest das so eine Sucht kann, dich einnehmen kann. Ich vergleiche es manchmal fast ein bisschen mit jemandem, der Alkoholabhängigkeit hat oder sogar mit Drogen arbeitet. Du bist süchtig nach etwas, wo du dir hast können erlernen oder zufügen. Zufügen im Sinne von, wenn du isst, viel isst und halt aus schlechtem Gewissen dann erbrichst. Und das andere ist halt wirklich, wenn du eine Sucht entwickelst nach einer Leere in dir drin, nach einem Hungern, wo dir das Gefühl gibt, etwas zu erreichen oder etwas zu haben, wo dich erfüllt.
Und was noch dazu kommt, ist, dass sie vor ungefähr einem Jahr, also relativ spät, hat sie Diagnose bekommen von einer Persönlichkeitsstörung, von einer super Psychologin, wie sie selber sagt. Und das war für sie eine wahnsinnige Erleichterung, weil es nicht nur geheissen hat, hey, du musst einfach essen, um wieder gesund zu werden, sondern sie konnte an sich selber arbeiten. Sie hat sich analysieren, ihr Verhalten analysieren, ihre Beziehungen, die ihre Mühe machen, analysieren und an ihrem Selbstwert arbeiten mit Methoden von dieser Psychologin. Weil der Selbstwert, wie sie uns erzählt, ist ja bei ihr sehr, sehr stark durch aussen geprägt. Und den gilt es jetzt eigentlich wieder zu finden, außerhalb dieser Essstörung.
Du hast vorher gesagt, Aniel, dass Magersucht relativ eine häufige Erkrankung ist. Mhm. Wie gut ist die Versorgungslage in der Schweiz? Also gibt es genug Hilfsangebote und eben so spezialisierte Kliniken?
Die ist nicht gut, nein. Ich habe das im Fall bei meinem Artikel nicht mal mehr mega zum Thema gemacht, weil wir schon mega oft darüber geschrieben haben. Es hat zu wenig Therapieplätze, es hat mega lange Wartezeiten. Es wird zwar ausgebaut, aber es langt einfach immer noch nicht. Und vor allem wäre es, hat mir auch Lara Studer gesagt, für viele Betroffene mega wichtig, dass es verschiedene Therapieangebote gibt, wo sie wechseln können, weil häufig braucht es einfach mehrere Therapieanläufe. Es braucht verschiedene Eintritts-BMIs, verschiedene Therapieverträge, es braucht verschiedene Leute, bis mal eine Therapie oder eine Psychologin passt. Und das war bei Flavia genauso. Also nach etwa 10 Jahren hat es geklappt, hat sie gemerkt, okay, mein Weg funktioniert nicht. Ich muss gleich hören auf die Psychologin.
Die Flavia hat dir auch erzählt, wenn für sie der Moment gekommen ist, wo plötzlich etwas geändert hat.
Flavia hat sich eigentlich selber darum bemüht, also mega mit ihrer Krankenkasse kämpft, dass sie in ein Angebot wechseln kann in Deutschland, in München. Und das ist ein sehr einmaliges Angebot. Vergleichbare Angebote gibt es in der Schweiz laut meinem Wissen nicht. Und das war sehr drastisch, also das hat mich wieder total schockiert. Das war eine Komplexstation, wo sie 24 Stunden am Tag überwacht worden ist mit Kameras. Sie ist am Bett gelegen, hat ein EKG am Herzen gehabt, wo ihre Werte ständig gemessen hat. Das WC in ihrem Zimmer war abgeschlossen, also sie hat nur in Begleitung aufs WC. Es hat die ganze Zeit eigentlich das Telefon geläutet, wenn sie nur schon aufrecht angesessen ist, weil sie sich absolut nicht hat bewegen. Also die ganzen krankhaften Zwänge sind total unterdrückt worden. Und das ist für sie Horror gewesen. Also es ist wie ein kalter Entzug bei Drogensüchtigen. Totaler Horror, mega schwierig. Aber irgendwie hat ihr das hier in eigenen Worten nötige Anstritt gegeben, weil sie ihr nachher besser gegangen ist. Sie hat gemerkt, okay, ich habe irgendwie wieder ein bisschen ein Lebensgefühl, wieder ein bisschen einen Willen da. Und das war nachher immer ihr Referenzpunkt gewesen, wo sie gesagt hat, so will ich mich wieder fühlen. Auch wenn es nachher mit dem Gewicht wieder abwärts ist.
Was in Deutschland für mich sehr markant war, es ist so das Zusammen. Wir haben alle zusammen gegen das Gleiche gekämpft. Vor allem am Anfang, weil es halt allen gleich ist gegangen und wir alle gleich gelitten haben. Und in Deutschland habe ich es auch recht lässig gefunden, wir immer so auswärts essen, wenn wir am Wochenende, also wenn wir gut mitgemacht haben, sind wir im Prinzip belohnt worden, indem wir einen Ausgang haben können am Wochenende. Und einfach auf einmal können sagen, hey, okay, es fordert uns beide aus, aber wir gehen jetzt Pizza essen. Es gibt ein Bild von mir, wo ich das erste Mal, glaube nach Jahren wieder eine Pizza bin essen, das hat eine Kollegin von mir gemacht und ich lache über das ganze Gesicht. Und man merkt wirklich, wie zufrieden ich in dem Moment war, einfach weil ich gewusst habe, es passiert mir nichts. Und dort hat man auch viele Expositionen mit Essen müssen machen, einfach weil es geheißen hat, du musst dich konfrontieren mit etwas, wo dir Angst macht, damit du merkst, dass nichts passiert. Dort sind so die ersten Punkte gewesen, wo ich gemerkt habe, ich lebe. Ich lebe, ich spüre, ich freue mich über Sonne, ich freue mich über einen Tag, wenn es regnet, einfach im Bett liegen. Es ist bei weitem noch nicht das, was dich schlussendlich am Leben hebt. Aber die Momente sind nach einem Jahr in der Schweiz weitergegangen. Es war dann nicht, ja, komm, bist wieder im Inland. ist es weg.
Wie geht es der Flavia Meier denn heute? Wie sieht ihr Alltag aus?
Flavia ist heute auf dem Weg von der Besserung, auch wenn sie noch einen langen Weg vor sich hat. Aber sie hat einen totalen mentalen Wandel hinter sich. Sie denkt anders als früher. Sie ist aus dem Strudel ein bisschen rausgekommen. Sie hat gesagt, sie hat heute noch einen Bewegungsdrang zum Beispiel. Sie hat heute noch Mühe, ihren eigenen Hunger zu finden und dass der wie normal ist oder regelmäßig ist. Ich glaube, das wird, haben mir auch Psychologinnen gesagt, nie ganz weggehen. Man muss jetzt sein Leben planen. Sie arbeitet aber halbtags in einem Brocki, in einem Kaffee, was ihr mega, mega viel Spass macht. Sie fühlt sich endlich wieder wie ein Mensch, der im Leben steht. Und ja, sie hat Ziel. Flavia heute ist ein total anderer Mensch, als Flavia in den letzten 12 Jahren war.
Heutzutage würde ich sagen, es sind viel auch die positiven Reaktionen von Leuten, wenn sie sehen, wo ich jetzt stehe. Also in Bern treffe ich immer wieder mal Fachleute von früher noch. Auch Chefärztinnen und Ärzte, die fast anfangen zu brüllen, wenn sie mich sehen, weil sie wissen, was sie mit mir haben müssen durchmachen. Ich glaube, es ist zu spüren, dass das Leben wert ist. Immer wieder. Und zu spüren, dass man nicht die Einzige ist, die Freude daran hat.
Aniel, du hast dich ja mit dieser Geschichte von Flavia Meier jetzt auseinandergesetzt und auch mit dem Thema Magersucht. Was hast du erfahren? Wie sieht es mit der Sensibilisierung aus für das Thema in der Gesellschaft?
Es war ein Grund, warum Flavia mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit gehen wollte. Die Sensibilisierung ist nicht wahnsinnig hoch. Ein Problem ist zum Beispiel, dass Hausärzte oft nicht gut ausgebildet sind auf das Thema, erst mega spät erkennen, wenn jemand erste Anzeichen hat. Also Laura Studer hat mir erzählt, dass ein paar Frauen mit einem BMI von 13 das erste Mal kommen. Und als Referenz, eine 1,65 Meter grosse Frau ist bei einem BMI von 13 36 Kilogramm. Wir merken auch in der Bevölkerung immer wieder, dass Verständnis fehlt. Und was natürlich auch nicht hilft, ist, dass auch auf den sozialen Medien halt immer, dass sich selber optimieren im Vordergrund steht. Also mein Feed ist gerade aktuell voll mit irgendwie 12-Wochen-Challenges, wie ich Gewicht verliere. Man hat immer Tipps zum Abnehmen, zum sich verändern, zum schönere Haare haben, etc. Also Flavia nimmt das sehr als übergriffig wahr und penetrant und sie hat sich gesagt, sie will jetzt eigentlich kein Kompliment mehr machen zum Äußeren von einer Person und will die Leute nicht mehr optisch bewerten. Solange man gesund ist, solange man kann funktionieren, dann langt das, weil Essen ist nicht das, was die Gesellschaft daraus macht, und zwar Vitamin, Kohlenhydrat, Keto, Protein etc., sondern Essen ist einfach Leben und das langt.
Was ihr auffällt bei der Flavia Meier, ist auch die Offenheit, jetzt auch ihre Geschichte zu erzählen, was sie jetzt auch hier in diesem Podcast macht. Warum ist sie zu dem bereit, Aniel?
Weil sie die Vorurteile der Gesellschaft als wahnsinnig belastend wahrnimmt. Sie sagt, es sei endlich Zeit, dass die Leute anfangen zu verstehen, was alles zu einer Essstörung dazugehört. Und wie wir am Anfang gesagt haben, dass eben es «iss einfach mal» oder «du musst nur wählen» nicht hilft. Und sie hat ja zu dem Verständnis mit ihrer Geschichte beitragen.
Wir reden zu wenig über Sachen, die unschön sein könnten und die teilweise auch durch Mark und Beigen. Weil ich glaube, viele Leute immer einfach noch Angst haben, davon konfrontiert zu werden. Ich hoffe, dass Frauen und Männer, die das jetzt hören und selber eben in einer Hoffnungslosigkeit drin schwelgen, wirklich zuhören und mir glauben, wenn ich sage, es lohnt sich. Es lohnt sich jede einzelne Sekunde von Qual für nachher ein Doppelte von Freude. Einfach nie aufgeben. Was sicher auch wichtig ist, nicht dir von außen sagen lassen, du kannst nicht.
Danke vielmals, Aniel, für das Gespräch.
Danke dir.
Wer übrigens noch das ganze Gespräch mit der Flavia Meier möchte hören, wir haben das ganze Gespräch mit der Aniel Peterhans auch aufgezeichnet und man hört das noch als Bonus im Feed vom Podcast «Apropos». Das findet ihr, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt oder auch verlinkt im Episodenbeschreib. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit der Aniel Peterhans. Die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.